Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Tilko Gries. Guten Abend. Weitere Militärhilfe für die bedrängte Ukraine kommt auch aus Deutschland. Rolf Mützenich erklärt seine Wortwahl des Einfrierens des russischen Angriffskrieges unter anderem mit seiner Ausbildung. Die Erde erlebt einen steilen Anstieg der globalen Temperaturen. In Deutschland steigen die Renten und das sogenannte Protestcamp gegen Tesla darf im Wald bleiben. Das sind einige der Themen in den kommenden 30 Minuten. Der Hintergrund: um 18.40 Uhr analysiert, was die Beschwerdehefte in Frankreich gebracht haben. Dort können Bürgerinnen und Bürger in Rathäusern seit 5 Jahren Missstände verzeichnen. 50 Staaten entsenden fast einmal monatlich einen Vertreter nach Ramstein in Rheinland-Pfalz an die dortige US-Airbase. Die deutsche Bundesregierung schickt oft den Verteidigungsminister, zurzeit Boris Pistorius. 50 Staaten also, darunter kleine wie Albanien oder Island und große wie die USA und mittelgroße wie Italien, Frankreich und Deutschland. Sie wollen in Ramstein ihre Hilfe so koordinieren, dass die Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland irgendwie bestehen kann. Das geht seit etwa 2 Jahren so. Und doch sagt US-Verteidigungsminister Austin heute in Ramstein, das Überleben der Ukraine ist in Gefahr, denn es fehlt an Munition. Ein wenig Ad-hoc-Hilfe will Deutschland leisten. Welche genau, das berichtet Oliver Neuroth.
Es ist ein vergleichsweise kleines Hilfspaket, das Deutschland alleine auf die Beine stellt, wie Verteidigungsminister Pistorius in Ramstein sagte. Der Wert 500 Millionen Euro. Die Bundeswehr liefert der Ukraine kurzfristig etwa 10.000 Schuss Munition aus eigenen Beständen. Außerdem übernimmt Deutschland einen Teil der Kosten für ein internationales Hilfspaket, das die tschechische Regierung angestoßen hatte. Es geht mittelfristig um zusätzlich 800.000 Schuss Munition für die Ukraine. Nach Pistorius' Worten trägt Deutschland die Kosten für knapp ein Viertel davon. Außerdem will die Bundesregierung weitere 100.000 Schuss in Deutschland produzieren lassen, so Verteidigungsminister Pistorius.
Dass ein Krieg nach 2 Jahren nicht in einer linearen Spur verläuft, ist klar. Das wissen wir aus der Geschichte aller Kriege. Deswegen geht es darum, dass wir in der Spur bleiben und sagen, wir helfen weiter mit allem, was geht und was gebraucht wird. Und deswegen kommt es so darauf an, hier die Ukraine weiter zu unterstützen.
Das neue deutsche Hilfspaket umfasst auch 200 zusätzliche Militärfahrzeuge für die Ukraine, Ersatzteile für schon gelieferte Waffensysteme und Sanitätsmaterial im größeren Umfang, wie der Minister ankündigte. Das größte Problem der Ukraine ist zurzeit der Mangel an Munition, um sich gegen Angriffe Russlands zu verteidigen. US-Verteidigungsminister Austin hat dem Land in Ramstein noch einmal langfristige Hilfe zugesagt. Die Vereinigten Staaten werden die Ukraine nicht scheitern lassen, so Austin.
Oliver Neuroth berichtete. Rolf Mützenich hat 1991 seine Doktorarbeit fertiggestellt. Deren Titel lautet Atomwaffenfreie Zonen und internationale Politik, Doppelpunkt, historische Erfahrungen, Rahmenbedingungen, Perspektiven. Verfasst an der Universität Bremen. Damals, 1991, fiel die Sowjetunion gerade in sich zusammen. Mützenich hat sich also mit Fragen nach Krieg und Frieden befasst. Und darauf bezieht er sich, wenn er jetzt gerade noch einmal über sich sagt, er sei in Sozial- und Friedenswissenschaften ausgebildet. Mützenich ist zwar kein lauter, aber doch ein mächtiger Mann in der deutschen Politik. Er führt die Fraktion des Kanzlers, die SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Aus seiner Ausbildung zieht er den Schluss, ein Einfrieren des aktuellen russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine könne dem Frieden dienen. Das sehen nicht alle so, weshalb sich Mützenich heute noch einmal selbst interpretiert hat und Frank Kapellan berichtet.
Rolf Mützenich hat keinen leichten Stand, als er sich am Nachmittag erstmal zu seiner umstrittenen Rede im Bundestag äußert. Seine Idee von einem Einfrieren des Ukraine-Konfliktes hat Wellen geschlagen. Mützenich fühlt sich falsch verstanden.
Was ich mit meiner Rede klar machen wollte, dass nur eine Debatte über Waffen geführt wird. Und ich möchte diese Debatte ergänzen und jeden ermutigen, wenn es die Gelegenheit dazu gibt, die sehe ich wegen Präsident Putin zurzeit noch nicht, lokale Waffenruhen, humanitäre Feuerpausen in die Abwesenheit von militärischer Gewalt zu überführen.
Mützenich bleibt bei seiner Formulierung. Er wolle niemandem unterstellen, seine Aussage bewusst falsch zu interpretieren, meint der Fraktionsvorsitzende. Aber wer mich so heftig kritisiert, ist offenbar nicht bereit, eine politische Debatte zu führen. die auch Alternativen in den Blick nimmt.
Ich kann es nicht lassen, es tut mir leid. Dafür gibt es manchmal in einer 8-minütigen Debatte auch bestimmte Begrifflichkeiten, die ich entlehnt habe der Politik- und Friedenswissenschaft, die eben von solchem Einfrieren einer Konfliktsituation in ganz besonderen Situationen auch spricht.
Auch Wolfgang Hellmich springt seinem Fraktionschef zur Seite. Der Sicherheitspolitiker meint im Deutschlandfunk, dass Mützenich falsch interpretiert worden sei.
Er hat aufgefordert, nachzudenken. Er hat nicht vorgeschlagen, den Krieg heute einzufrieren. Das ist, glaube ich, eine Debatte, die gedreht und gewendet wird.
Dass er nun ausgerechnet von Altkanzler Gerhard Schröder Rückendeckung erhält, macht die Sache zusätzlich kompliziert. Der Putin-Freund, knapp 80 Jahre alt, ist längst in Ungnade gefallen. Vergeblich hatten die Genossen versucht, Schröder aus der Partei zu werfen. Nun erklärt Schröder, Mützenich sei auf dem richtigen Weg. Oppositionsführer Friedrich Merz glaubt zudem, dass sich Kanzler Olaf Scholz mit seinem strikten Nein zu Taurus-Lieferungen an Schröder orientiert, der 2002 eine Beteiligung am Irakkrieg ablehnte und damit bei den Wählern punkten konnte.
Ich bin erschüttert gewesen, als ich diese Worte vom Kollegen Mützenich in der letzten Woche gehört habe. Offensichtlich fällt ein großer Teil der SPD in die alte Naivität gegenüber Russland zurück. Ich bin dem Bundesverteidigungsminister sehr dankbar, dass er das heute Morgen korrigiert hat, dass das nichts seine Auffassung ist, und ich gehe davon aus, dass das damit auch nicht die Auffassung der Bundesregierung ist.
Wir sind keine Partei der Putin-Versteher, bekräftigt Verteidigungsminister Boris Pistorius im Deutschlandfunk-Interview. Die Suche nach Möglichkeiten, diesen Krieg zu beenden, treibt uns doch alle, auch den SPD-Fraktionsvorsitzenden. Allerdings...
Ich hätte mir jetzt das Wort einfrieren mit Sicherheit nicht zu eigen gemacht, weil das Wort einfrieren signalisiert, man könne einen solchen Krieg, und wir reden ja nicht über einen beidseitigen Konflikt, einen solchen Krieg einfach so einfrieren und dann hoffen, dass es besser wird. Wir wissen aus den Erfahrungen mit Putin, dass das niemals so sein wird.
Für Wirbel sorgt zudem das Leak im Verteidigungsausschuss. Obwohl der nur 38 Mitglieder zählt, waren mehr als 100 Teilnehmer, darunter zahlreiche Fraktionsmitarbeiter, zugegen, als Generalinspekteur Carsten Breuer von seinen Bedenken bezüglich einer Taurus-Lieferung berichtete. Sozialdemokrat Wolfgang Hellmich, Abgeordneter im Verteidigungsausschuss, hätte sich durchaus vorstellen können, zur fraglichen Sitzung ausschließlich die Mitglieder zuzulassen. Das allerdings hätte von der Vorsitzenden beantragt werden müssen.
Wir hätten die Entscheidung treffen können, eine solche Information ausschließlich im Kreise der Abgeordneten vorzunehmen.
Es sind unruhige Zeiten. Die Frage, wie die Ukraine unterstützt werden kann, belastet die Koalition in Berlin.
Rolf Mützenich rechtfertigt sich und bleibt bei seiner Wortwahl. Frank Kapellan hat uns das zusammengefasst. Mehr zum Konzept des Einfrierens von Kriegen hören Sie in der Analyse mit Politikwissenschaftler Gero Neugebauer heute in unserem Podcast Der Tag in der DLF Audiothek App. Und jetzt ein Stück politische Geografie. Der Kaukasus. Das ist ein mächtiges Gebirge. Die Zahl der 5000er-Gipfel übersteigt die der Alpen. Von Moskau aus gesehen liegen südlich der hohen Kaukasusberge Gegenden, die Moskau schon seit Jahrhunderten als seine Einflusssphäre definiert. Das war zu Zarenzeiten nicht sehr viel anders als zu Sowjetzeiten oder heute. Das heutige Russland hält rund 20% des Territoriums des heutigen Georgiens besetzt. Armenien ist militärisch und ökonomisch abhängig von Russland. Einzig Aserbaidschan kann wegen seines Rohstoffreichtums freier entscheiden, ist aber, anders als das demokratische Armenien und Georgien, eine Diktatur. Das ist das Terrain, auf dem sich NATO-Generalsekretär Stoltenberg bewegt. Er ist in diesen Tagen zu Besuch in allen drei Ländern. Und Moskau ließ heute übrigens wissen, es beobachte Stoltenbergs Reise sehr aufmerksam. Björn Blaschke berichtet.
Nach dem Zerfall der Sowjetunion wurden sie unabhängige Staaten, die sich dem Westen zuwandten. Mehr Armenien und Georgien, weniger Aserbaidschan. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat sie in den zurückliegenden Tagen besucht. Die Reise, die jetzt zu Ende ging, muss auch im Lichte der Präsidentschaftswahl in Russland gestanden haben. Zumindest hinter verschlossenen Türen. Nach außen zeigte sich das vor allem in Georgien. Wir unterstützen voll und ganz die Souveränität und die territoriale Integrität Georgiens. Südossetien und Abchasien gehören zu Georgien. Südossetien und Abchasien haben sich von Georgien abgespalten, Moskau zugewandt und wurden vom Kreml als unabhängige Staaten anerkannt. Während der Präsidentschaftswahl in Russland standen in den zwei Regionen sogar Wahlurnen. Abchasiens selbsternannter Regierungschef gratulierte Wladimir Putin gerade zur Bestätigung im Amt. Die NATO fordert Russland weiterhin auf, die Anerkennung georgischer Gebiete als unabhängige Staaten rückgängig zu machen. Russlands Organisation von Wahlen in den besetzten Teilen Georgiens und der Ukraine ist völlig illegal und die Präsidentschaftswahl in Russland war eindeutig weder frei noch fair.
Neither free nor fair.
Kritik äußerte Stoltenberg ganz im Sinne der Bündnisstaaten, also auch an der Präsidentschaftswahl in Russland, aus der Wladimir Putin nominell gestärkt hervorging. Russland hat über die zwei abtrünnigen Regionen Einfluss auf Georgien, das seit vergangenem Jahr EU-Beitrittskandidat ist. Die politische Spitze in Tiflis hält erklärtermaßen an der Westorientierung fest, genau wie die NATO an Georgien. Georgien steht vor komplexen Sicherheitsherausforderungen. Russland verfolgt weiterhin seine imperialen Ambitionen und in der Ukraine bleibt die Lage auf dem Schlachtfeld schwierig. Darum ist es wichtig, dass wir unsere Unterstützung verstärken. Während der Pressekonferenz an der Seite des georgischen Premierministers Irakli Kobachidze bekräftigte Stoltenberg das Versprechen der NATO, Georgien als vollwertigen Verbündeten zu akzeptieren, sobald es die Beitrittskriterien erfüllt. Die NATO steht ihnen zur Seite, während sie ihren Weg zu einer stärkeren Demokratie und einer vollständigen euroatlantischen Integration fortsetzen, einschließlich der Entscheidung von Bukarest aus dem Jahr 2008, dass Georgien Mitglied des NATO-Bündnisses wird. Armenien und Aserbaidschan haben auch nach der Krise um die Region Bergkarabach Konflikte um den genauen Verlauf der gemeinsamen Grenze. Und beide Staaten sind längst nicht so eng mit der NATO verbunden wie Georgien. Aber es gibt Zusammenarbeit. Vor allem jedoch hat die NATO Interesse an Armenien und Aserbaidschan wegen der geostrategischen Lage und ihrer Beziehungen in die Region. Armenien und Aserbaidschan unterhalten Kontakte zum Iran. Armenien ist Mitglied der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit. Noch, denn die Regierung in Jerewan geht gerade auf Distanz zu dem Bündnis, das von Russland geführt wird. Das dürfte der NATO gefallen.
Der Klimawandel ist messbar. Die Vereinten Nationen, genauer die Weltorganisation für Meteorologie, hat Daten für das vergangene Jahr 2023 heute nun vorgelegt. Und VN-Generalsekretär Guterres spricht von einem Planeten am Abgrund. Zugeschaltet ist mir mein Kollege Georg Ehring. Herr Ehring, welche sind die wichtigsten Daten dieses Berichtes?
Das wichtigste Datum ist, dass 2023 das heißeste Jahr seit Messbeginn war. Das war schon vorher bekannt, aber die WMO hat jetzt die Daten der verschiedenen Institute, Klimaforschungsinstitute, die so etwas verfolgen, zusammengerechnet und kommt auf 1,45 Grad über dem Niveau vor der Industrialisierung. Und das ist nur ganz knapp unterhalb der Grenze des Pariser Abkommens, die vereinbart hat, unter 1,5 Grad zu bleiben, wenn das möglich ist, auf jeden Fall ja deutlich unter 2 Grad. Aber nicht nur bei den Temperaturen, auch bei allen anderen wichtigen Indikatoren gibt es Rekorde, und zwar in die extreme Richtung, in die Erwärmung, in die besorgniserregende Richtung. Der Meeresspiegel steigt schneller als je zuvor, der CO2-Gehalt der Atmosphäre ist gestiegen, auch Methan und Lachgas gibt es neue Rekordwerte. Die Wassertemperaturen machen den Meteorologen besondere Sorgen. Es gibt ja im Pazifik das El Niño-Ereignis, das eine Erwärmung im Pazifik in bestimmten Regionen verursacht. Aber es kommt dazu eine Erwärmung im Nordatlantik, die ganz beispiellos ist. Dazu kommt, dass Meereis in der Antarktis schwindet, Gletscher schmelzen schneller als je zuvor. Es gab Dürren, Missernten in vielen Regionen. Also klimabedingte Katastrophen in großer Zahl, die auch zu Kriegen beitragen und zu Massenmigration führen. Das alles ist nicht überraschend, weil wir das Wetter ja im vergangenen Jahr auch verfolgen konnten. Aber das ist jetzt sozusagen amtlich von der WMO bestätigt.
Also trotz aller Bemühungen und Klimakonferenzen verstecken sich in diesem Bericht keinerlei gute Nachrichten?
Gute Nachrichten vom Wetter und vom Klima gibt es in der Tat nicht. Die WMO hat trotzdem einen positiven Ausblick auch gelassen. Man verfolgt ja den Kampf gegen die Klimaerwärmung auch. Und da ist der Ausbau der erneuerbaren Energien ein Hoffnungsträger. Die Klimakonferenz in Dubai im vergangenen Jahr hat eine Verdreifachung der erneuerbaren Energien bis 2030 gefordert. Und dazu sind große Investitionen nötig, vor allem das auch in Entwicklungsländern, vor allem in Afrika umzusetzen. Aber das sei möglich. Der Klimaschutz sei wirtschaftlich günstig, nicht nur wegen vermiedener Schäden, sondern auch, weil erneuerbare Energien inzwischen günstiger sind als andere Energien. Darauf hat Celesto Saula hingewiesen, die neue Chefin der WMO. Und sie sagte, man sollte nicht nur auf die Kipppunkte und auf das Klima schauen, sondern auch auf das, was wir gegen die Klimaerwärmung tun könnten. Und das gebe durchaus Anlass zur Hoffnung.
Die Klimaziele, die haben Sie genannt. Sie haben nochmal die Gradzahlen vorhin genannt. 1,5 Grad, wenn möglich, oder dann mindestens die 2 Grad Grenze. Was sagt der Bericht darüber? Sind diese Ziele erreichbar? Bleiben sie erreichbar?
Also der Bericht selbst geht nicht so weit in die Zukunft, aber es gab eine Aussage dazu, wie dieses Jahr verlaufen wird. Möglicherweise wird aufgrund des El Niño-Ereignisses und der weiter bestehenden Treibhausgasemissionen der Temperaturrekord des letzten Jahres nochmal überschritten. Allgemein ist die Erwartung, dass die 1,5 Grad spätestens in den 30er Jahren dieses Jahrhunderts überschritten werden und dass man versuchen muss, durch aktive Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre im Laufe des Jahrhunderts wieder darunter zu kommen.
Der Weltwetterbericht, zusammengefasst von unserem Klimaexperten hier im Deutschlandfunk, von Georg Ehring. Ganz herzlichen Dank. Das ist ein Bericht des heutigen Tages, der uns erreicht hat von einer Unterorganisation der Vereinten Nationen. Eine andere Unterorganisation ist das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen. Auch dort ein Bericht, Kernaussage, auch nicht positiv, kann man sagen. Kernaussage ist, die Ungleichheit wachse weltweit. Und Nadine Lindner schildert, welche politischen Konsequenzen dies hat.
Der Bericht zieht ein besorgniserregendes Fazit. Die UN-Entwicklungsorganisation UNDP sieht die Welt derzeit am Scheideweg. Mehrere Problemfelder treten gleichzeitig auf und verstärkten sich. So befände sich die Polarisierung auf einem Kollisionskurs mit einem kränkelnden Planeten. Heißt konkret, wegen des zunehmenden Rückzugs ins Nationale würde zu wenig in globale Aufgaben wie Cybersicherheit oder Klimaschutz investiert. Achim Steiner, Leiter des UNDP, war zur Vorstellung persönlich in Berlin anwesend. Der Bericht zeige, dass
Angst zunehmend zu einem sehr toxischen Mittel in der Politik geworden ist. Das heißt, die Angst vor der Zukunft, die Angst vor unseren Nachbarn. Zunehmend führt das dazu, dass wir in dem Populismus einen Trend und eine Tendenz erleben, immer mehr sich nach innen zu wenden, damit auch abzuwenden von einer globalen Weltgemeinschaft.
Der Bericht zur menschlichen Entwicklung kommt von der Entwicklungsorganisation der Vereinten Nationen, kurz UNDP, und beleuchtet seit über 30 Jahren die Fortschritte wie Hindernisse der menschlichen Entwicklung im sogenannten Human Development Index, kurz HDI. In diesem Jahr steht der Bericht unter dem Titel »Den Stillstand durchbrechen«, Kooperation in einer polarisierten Welt neu denken. Problematisch sei, so Steiner, ein Auseinanderklaffen. Viele ohnehin schon wohlhabende Staaten hätten sich gut von den Folgen der Corona-Pandemie erholt, ärmere Staaten steckten hingegen fest, Menschen blieben ohne wirtschaftliche Perspektive. Svenja Schulze, SPD-Entwicklungsministerin, warb am Mittag in Berlin für mehr internationale Zusammenarbeit, auch angesichts teils polemischer Kritik an deutschen Entwicklungsprojekten.
Das gilt leider hier auch für die CSU, die über absolut sinnvolle Radwege in Peru lästert, obwohl es ein CSU-Minister war, der diese Projekte 2020 bewilligt hat.
Schulze warnte vor einem Rückzug Deutschlands, zum Beispiel aus der Sahelzone. Wenn Deutschland gehe, stehe Russland bereit und schüre dort weiter das Misstrauen gegen den Westen. Allerdings konnte SPD-Entwicklungsministerin Schulze auch bei diesem Termin nicht den kritischen Fragen nach politischen Realitäten der Ampelkoalition ausweichen. Konkret geht es um die Diskussion zur Aufstellung des Bundeshaushalts 2025 und angekündigten Sparrunden. Bereits im Haushalt 2024 musste Schulze und damit die deutsche Entwicklungspolitik Einschnitte von 1 Milliarde Euro hinnehmen. Für das kommende Jahr, sagte sie.
Jetzt ist aber die Schmerzgrenze für mich deutlich erreicht und das heißt, ich mache sehr gut darauf aufmerksam, was für Folgen das hat. Es bleibt nicht ohne Folgen, wenn jetzt noch mal weiter gekürzt werden müsste.
Man könne nicht mehr internationale Zusammenarbeit fordern und weniger Geld dafür ausgeben, so Schulze. Der Weltentwicklungsbericht wurde in der vergangenen Woche bereits in New York vorgestellt. Heute nun die Präsentation in Berlin.
Nadine Lindner berichtete und Achim Steiner haben wir schon kurz gehört im O-Ton. Morgen früh um 6:50 stellt sich Achim Steiner den Fragen meines Kollegen Christoph Heinemann hier im Deutschlandfunk. Erst vor kurzem hat die Ampelkoalition beschlossen, die Durchschnittsrenten künftig nicht unter 48% sinken zu lassen. Das wird Milliarden kosten, Milliarden, die von Beitrags- und Steuerzahlern kommen werden oder als Schulden verbucht werden. Jetzt gibt es eine weitere Nachricht von heute im Zusammenhang mit Renten, nämlich die Renten werden in diesem Jahr deutlich steigen. Volker Finthammer mit den Einzelheiten.
Gleich zwei Dinge dürften Rentnerinnen und Rentner freuen. Wegen der guten Lohnabschlüsse im vergangenen Jahr, die aufgrund der hohen Inflationsrate erneut über dem langjährigen Durchschnitt lagen, steigen auch die gesetzlichen Renten ab Juli dieses Jahres deutlich an, und zwar um 4,57%.
Es ist eine Rentenerhöhung, die Gott sei Dank deutlich über der Teuerungs- und Inflationsrate liegt, die Gott sei Dank auch zurückgeht. Diese gute Entwicklung ist möglich, weil wir einen robusten Arbeitsmarkt haben und ordentliche Lohnabschlüsse. Denn die Rentenerhöhungen folgen der Lohnentwicklung,
erklärte Sozialminister Hubertus Heil. Und die Rentenanpassung liegt damit im dritten Jahr in Folge oberhalb von 4%. Und darüber hinaus gibt es erstmals keine Unterscheidung mehr zwischen Ost und West. Damit ist die gut 3 Jahrzehnte dauernde Ost-West-Angleichung beendet. Sozialminister Heil spricht von einem Meilenstein. Denn von nun an sei die Arbeit in Ost und West im Blick auf die Rente gleich viel wert. Dennoch bleibt die Rentenanpassung leicht hinter der allgemeinen Lohnentwicklung zurück. Die beläuft sich nach den vom Statistischen Bundesamt gemeldeten Zahlen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung auf 4,72%. Verantwortlich für diese Differenz ist der 2004 eingeführte und zwischenzeitlich auch mal ausgesetzte Nachhaltigkeitsfaktor, durch den das Verhältnis von Rentnerinnen und Rentnern auf der einen und den Beitragszahlenden auf der anderen Seite bei der Anpassung der Renten berücksichtigt werden muss. Demografiebedingt fällt dieser Faktor wieder stärker ins Gewicht. Da aber das Rentenniveau nach bisheriger Rechtslage bis zum Jahr 2025 nicht unter 48% fallen darf, greift in diesem Jahr auch die sogenannte Niveauschutzklausel. Aber deren Wirkung ist mit 1 Cent beim künftigen Rentenwert noch bescheiden. Allein in den kommenden Jahren wird der Korrekturbedarf steigen, um das Rentenniveau bei 48% halten zu können, wie dies die Koalition mit dem Rentenpaket 2 vorsieht.
Alle Generationen müssen sich auf die gesetzliche Rente im Alter verlassen können. Und deshalb ist es wichtig, dass wir mit dem Rentenniveau dauerhaft dafür sorgen, dass die Rentenentwicklung der Lohnentwicklung folgt, wie wir das in diesem Jahr auch erleben können.
Betont Hubertus Heil. Das von der Bundesregierung geplante zweite Rentenpaket sieht vor, das aktuelle Niveau der gesetzlichen Rente von mindestens 48% bis zum Jahr 2039 fortzuschreiben.
Im thüringischen Gera sind heute 2 Männer festgenommen worden, die im Verdacht stehen, einen islamistischen Anschlag in Stockholm geplant zu haben. Einzelheiten jetzt von Dietrich Karl Meurer.
Nach der Festnahme der beiden Terrorverdächtigen hat sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser zu Wort gemeldet. Im Exklusivinterview mit dem ARD-Hauptstadtstudio zeigte sich die SPD-Politikerin erleichtert.
Ich bin dem BKA sehr dankbar, dass wir wieder einmal den islamistischen Terrorismus so ernst genommen haben und frühzeitig aufklären konnten, dass Anschlagspläne dort verhindert wurden.
Den beiden im Raum Gera in Thüringen festgenommenen afghanischen Männern wird vorgeworfen, Unterstützer der Terrororganisation Islamische islamischer Staat zu sein. Sie sollen laut Bundesanwaltschaft in Karlsruhe zudem einen Anschlag mit Schusswaffen auf das schwedische Parlament in Stockholm vorbereitet haben, als Reaktion auf in Schweden und anderen skandinavischen Ländern stattgefundene Koranverbrennungen. So recherchierten sie im Internet zu den örtlichen Verhältnissen rund um den möglichen Tatort und versuchten mehrfach, sich Waffen zu beschaffen, jedoch erfolglos. Nach den beiden Männern wurde seit Anfang März in Deutschland gefahndet. Faeser lobte den Ermittlungserfolg.
Es ist eine sehr gute Ermittlungsarbeit und ich danke allen beteiligten Behörden.
Nach ihrer Festnahme sollen die beiden Beschuldigten nun dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden. Dort sollen die Haftbefehle eröffnet werden, die schon vor knapp 2 Wochen ausgestellt wurden.
Dietrich Karl Meurer über die 2 Festnahmen heute im Raum Gera. Martin Sellner ist einer der Rechtsextremisten, die laut Recherchen von Korrektiv in Potsdam über die Zwangsdeportation von Menschen aus Deutschland berieten. Sellner ist österreichischer Staatsbürger. Er darf nun nicht mehr nach Deutschland einreisen. Dazu nähere Informationen von Amelie Ernst.
Potsdams SPD-Oberbürgermeister Mike Schubert erklärte, man müsse zeigen, dass der Staat nicht ohnmächtig sei und seine legitimen Mittel nutze. Man mache damit deutlich, dass die Demokratie wehrhaft sei, so Schubert. Das Einreiseverbot gilt ab sofort. Sollte sich Sellner aktuell in Deutschland aufhalten, müsste er innerhalb 1 Monats ausreisen. Sellner nennt das Einreiseverbot so wörtlich völlig überschießend und spricht von der Atomwaffe des Einreiseverbots. Das Grundgesetz werde komplett verzerrend ausgelegt, so der Österreicher. Gegen das Verbot, das nach seinen Angaben für 3 Jahre ausgesprochen wurde, will Sellner nun juristisch vorgehen. Geplante Auftritte in Deutschland seien gestrichen. Hintergrund für das Einreiseverbot ist ein Vortrag Sellners bei dem Potsdamer Treffen im November, das durch eine Veröffentlichung des Recherchenetzwerks Korrektiv bekannt wurde. Sellner hatte damals nach eigenen Angaben darüber gesprochen, dass Menschen mit ausländischen Wurzeln massenhaft Deutschland verlassen müssen, auch solche mit deutschem Pass. Für die Verweigerung der Einreise sind grundsätzlich die Landesbehörden zuständig, in diesem Fall die Ausländerbehörde in Potsdam. Durchsetzen müsste das bundesweit geltende Einreiseverbot zum Beispiel die Bundespolizei im Rahmen von Grenzkontrollen.
In der Nähe des Tesla-Werkes in Brandenburg gibt es im Wald seit einiger Zeit ein Protestcamp gegen die Erweiterung der Fabrik. Das Verwaltungsgericht in Potsdam hat heute geurteilt, dieses Camp darf nicht geräumt werden. Unser Landeskorrespondent Christoph Richter beginnt seinen Bericht mit Reaktionen.
Wir haben in allen Punkten Recht bekommen und werden deswegen auch weiterhin hier bleiben.
Sagt Ökoaktivist Mika Elster, ein 28-jähriger Student an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde, auf einer Pressekonferenz in Grünheide im besetzten Waldstück, das direkt an das Tesla-Werksgelände grenzt. Zentraler Streitpunkt waren die Baumhäuser, die in 5 Meter Höhe an den brandenburgischen Kiefern baumeln. Aus Sicherheitsbedenken sollten sie abgebaut und ein Betretungsverbot verhängt werden. Dagegen sind die Ökoaktivisten vorgegangen, da die Häuser ein elementarer Bestandteil ihres Protestes seien, betont Aktivist Mika Elster.
Vom Baumgutachter wurde auch gesagt, das Ganze ist baumschonend gebaut. Relevante Abscheuerungen sind frühestens in einem Jahr quasi zu erwarten. Generell haben wir auch große Kritik am Verfahren an sich. Es gab kein Kooperationsgespräch, keine Anhörung und das, obwohl sie 1 Woche Zeit hatten.
Nach Ansicht des Verwaltungsgerichts Potsdam seien die naturschutzrechtlichen und baurechtlichen Bedenken des Potsdamer Polizeipräsidiums nicht ausreichend, weshalb das Protestcamp weiter bestehen darf. Zudem habe die Behörde, so das Gericht weiter, nicht im gebotenen Maße gewürdigt, dass die Versammlungsfreiheit grundrechtlichen Schutz genieße, in den nur unter besonderen Bedingungen eingegriffen werden darf. Eine Räumung des Camps wird es daher in nächster Zeit nicht geben.
Unser Protest lässt sich nicht räumen,
sagt noch Leo Meyer von der Initiative Tesla stoppen. Seit Ende Februar besetzen etwa 80 Klimaaktivisten das Waldstück. Ihr Ziel ist es, die Rodung eines Waldstücks zu verhindern. Im Zuge einer geplanten Werkserweiterung wollte Tesla ursprünglich Bäume auf einer Fläche von über 100 Hektar fällen. Doch das hat die Mehrheit der Bürger in einer Bevölkerungsbefragung abgelehnt. Der parteilose Grünheider Bürgermeister Arne Christiani schlägt nun vor, nur noch etwa die Hälfte des Waldes zu roden. Doch auch das stößt auf Widerstand, auch bei den Ökoaktivisten, die bis Mitte Mai den Wald am Tesla-Werksgelände weiter besetzen wollen.
Wir wollen hier auf jeden Fall bleiben oder hatten auch angemeldet bis mindestens 20.05. Da am 18.05. vermutlich die Entscheidung der Gemeinderatsvertretung zum Verkauf dieser Flächen, auf denen wir hier gerade sitzen oder stehen, fallen soll.
Unterstreicht Aktivist Mika Elster. In der Brandenburger SPD werden die Proteste gegen die geplante Tesla-Werkserweiterung mit Befremden gesehen. Man sehe darin eine Stimmungsmache gegen Industriearbeitsplätze, so der Brandenburger SPD-Fraktionschef Daniel Keller. Er respektiere die Entscheidung des Gerichts, sagt aber auch:
Unabhängig vom rechtsstaatlichen Verfahren gibt es aber auch eine Ebene der politischen Verantwortung. Und auf dieser Ebene sehen wir nach wie vor die Notwendigkeit, die Demonstration und Gefährdungslage in Grünheide kritisch zu beobachten.
Für Sebastian Walter, Fraktionschef der oppositionellen Linkspartei im Brandenburger Landtag, waren die Auflagen der Versammlungsbehörde, wie etwa den geforderten Rückbau der Baumhäuser, von vornherein eine Form der Schikane. Und er begrüßt daher die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Potsdam.
Weil es klar macht, dass das Versammlungsrecht ein hohes Gut ist und dass es hier keine politische Einflussnahme geben darf.
Gegen den Beschluss ist eine Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg möglich. Für eine Stellungnahme war die Versammlungsbehörde, das Potsdamer Polizeipräsidium, nicht erreichbar.
Christoph Richter aus unserem Landesstudio in Potsdam. Das waren die Informationen am Dienstagabend. Einmal mehr danke für Ihr Interesse. Mein Name ist Thiel Kugries.